Das ist in unserem Leben so, dass es sehr viele Bedrängnisse gibt. Wir wollen immer wieder die Bedrängnisse in unserem Leben wegbeten, aber Gott hat es anders vor. Er will uns in der Bedrängnis reifen lassen. Das ist ein Thema, das die Bibel auf allen Seiten beschreibt, aber wir heute in unserer modernen Welt vergessen haben, weil wir versuchen, möglichst problemlos zu leben. Mindestens schmerzlos. Aber der Herr hat es oft anders vor. Es war die Entdeckung meiner Frau und mir, dass die wertvollen Lieder alle nur unter Druck entstanden sind. Wenn die Leute nicht in die Bedrängnis gekommen wären, hätten sie nie die herrlichen Lieder gedichtet. Denn die Größe von Jesus sieht man immer erst in der Not. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, Jesu Name nie verklinget, haben erstmals 10 Norweger gesungen. Professor Hallesby schreibt das in sehr lesenswerten Biografie, der norwegische Bekenntnistheologe Hallesby. Im Juni 1944 im KZ Grini, vor ihrer Erschießung, in der Nacht, durch deutsche Soldaten. Jesu Name nie verklinget. Jesu Name wird erstrahlen. Und das hat dem Lied schon eine Bedeutung gegeben. Man singt das ganz anders. Steht bloß einmal in der Bibel drin, erlebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das ist von einem Mann, der in die Hölle kam. Vom reichen Mann. Erlebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das hat Gott mit seinen Auserwählten nie gemacht. Sondern darum werden sie auch durch schwere Wege geführt. Ganz arg lieb, dass die liebe Buchhändlerin nochmal Bücher hergetan hat, auch das andere Büchlein, das nicht da war. Die Frauen, die so schöne Lieder gedichtet hat. Näher mein Gott zu dir. Oder das schöne Lied von Bertha Schmidt-Eller. Zünde an dein Feuer. Wie das in ganz großer Lebensnot gedichtet wurde. Von einer Frau, die ganz schwer geführt wurde. Und dann das Lied uns geschenkt hat. Und wenn sie das einfach, uns hat es am meisten gefreut, wenn Leute zu uns gesagt haben, das habe ich meiner Mutter noch auf dem Sterbebett vorgelesen. Das ist der Trost, was haben andere Leute erlebt mit Jesus in der Krankheit oder im Sterben, in der großen Hoffnung. Denn das ist wunderbar, dass wir erst das richtig fassen können, wenn uns andere Dinge aus der Hand genommen sind. Und trotzdem dürfen wir das heute auch wieder sehen bei diesem König Ahas. Da geht es um das Thema Angst. Und die Angst ist ein Thema, das diese Welt besetzt hat. Jesus hat das erkannt, wie er die Dinge so auf einen Punkt bringt. In der Welt habt ihr Angst. Wer in der Angst, in der Welt lebt, hat Angst. Die Babys, kaum sind sie geboren, da haben sie Angst, die Eltern verlassen sie. Das Kind schreit, es fremdelt. Weil es in der Welt nicht zurechtkommt. Und die Angst wird das Letzte sein, was uns auf dem Sterbebett begleitet. Angst. Was kommt jetzt? Und da hat Jesus davon gesprochen, ich habe diese Welt der Angst besiegt. Und wenn wir heute hinunterblicken nach Langensteinbach, den Ort, oder nach Karlsruhe hinunter, unter jedem Dach leben Menschen in der Angst. In der Lebensangst, in der Angst vor der Krankheit, in den Spannungen, in dem Streit. Und ich weiß es, dass Sie alle hierher gekommen sind und Angst liegt über Ihrem Weg, über Ihrem Leben. Auch Angst vor Menschen. Menschen können einem das Leben zur Hölle machen. Niemand so wie Menschen. Was Menschen können, das gibt's gar nicht. Wie furchtbar grausam das ist, was das Mobbing ist für die Leute, die noch in der Arbeit sind. Kollegen, Nachbarn, Familienangehörige, Ehemann, alles möglich, Kinder, die können die Hölle machen. Und da lebt man mittendrin und das ist toll, dass die Bibel das beschreibt. In der Angst leben. Und das ist in der Bibel wieder so schön, dass das ganz toll beschrieben ist, was in der Angst passiert. Das ist nicht bloß eine seelische Sache, das ist schon furchtbar, was in der Seele sich abspielt. Bis in den Körper hinein reagieren wir. Wie heißt dort? Da bebte ihnen das Herz, wie die Bäume im Wald beben im Wind. Wenn die Bäume sich beugen, Wir sagen, da schluttern die Knie. Das Adrenalin geht durch den Körper und alles wackelt und zittert. Ich kriege keine Luft mehr in der Angst. Das können Sie nicht wegstecken. Lichtschalter können Sie aus- und anmachen, aber die Angst können Sie nicht ausschalten. Geht nicht. Einige haben als Mittel bloß noch gefunden, dass man sich besaufen kann im Rausch gegen die Angst. Das ist kein Mittel. Sie kriegen die Angst nicht weg. Nur Jesus ist das einzige Mittel gegen die Angst ihres Lebens, gegen die Bedrohung, was das auch ist. Und was gehen heute für Ängste über die Welt hinweg? Im Bürgerkrieg in Syrien und in den Verfolgungsgebieten und wo überall Menschen leben, in der Armut und im Hunger. Und Sie kennen das, wenn der Mund plötzlich trocken wird in der Angst, der Puls hochgeht, der Atem stoßweise geht, das Herz verkrampft sich. Und dann denkt man immer bloß noch, was ist jetzt? Und man überlegt sich, was alles jetzt kommen kann. In der Angst ist die besondere Bewährungsprobe unseres Glaubens. Und deshalb ist die Geschichte so interessant. Ich muss Ihnen zuerst mal die Geschichte noch mal erzählen, um was es ging. Der König Ahas war König in Jerusalem, König von Juda. Und er war plötzlich in eine ganz schwere Bedrohung hineingerissen. Das Nordreich Samaria, das war ja getrennt nach dem Tod von Salomo, das Nordreich Samaria hat sich mit den Aramäern verbündet. Aramäer sind die Syrer. Das Nordreich und die Syrer. Und die haben dem König eine Botschaft gesagt, wir werden dich absetzen, wir werden Jerusalem in Besitz nehmen und unseren König dort unten einsetzen. Es war dem König die letzte Existenznot. Die Feinde wollen mich wegfegen. Sie lassen mir keinen Raum mehr zum Leben. Warum? Es geht gar nicht um warum und um Recht. Es ist einfach so in der Welt. Und als er schon hörte, die Aramäer, das sind die Syrer, hatten sich gelagert in Ephraim, die Heere haben sich schon vereinigt. Da hat er gesagt, jetzt ist alles aus, ich kann nichts mehr machen, ich bin verloren. Jetzt muss ich noch ein Wort zu dem König Ahas sagen. Wir können jetzt ja nicht alle Stellen lesen. Das steht in den Chronikbüchern und in den Königsbüchern, 2. Könige 16, sehr viel über diesen König Ahas. Er tat, was dem Herrn übel gefiel. Jetzt hätte man gern gesagt, geschieht ihm grad recht, dem Lumpenkerle, dass er in die Presse kommt. Das ist ja auch so ein frommer Gedanke. Ha, jetzt hat er es endlich. Gottes Mühlen malen langsam, malen aber trächtig fein. Gott ist nicht so. Gott geht auch einem Lumpenkerl noch nach. Einem, der ihn mit Füßen tritt. Sonst hätte Gott uns gar nie finden können. Ganz toll. Seine Barmherzigkeit ist so groß. Er geht einem Ahas nach. Dabei war der Ahas ein böser König. Er hat nicht nur Böses getan, er hat auf allen Bergen Götzenopfer dargebracht. Jetzt wird's erst ganz dramatisch. Dem Baal, das waren die Fruchtbarkeitsriten, wo es in der Bibel immer heißt, sie hurten auf den Bergen. Wahrscheinlich war da noch Prostitution dabei. Tempelprostitution. Alles Schlimme hat er nach Israel eingeführt. In Juda. Ein Nachfolger vom David, denkt er mal, aus diesem Geschlecht so ein entartetes Leben, Gott zum Trotz. Und einen Rekord hat er noch aufgestellt. Er hat einen Menschenopfer dargebracht, einen eigenen Sohn im Tale Hinnom für diesen Moloch geopfert. Was ist das schrecklich? Wie die Finsternis kommt, wo man die wahre Offenbarung Gottes verlässt. Es war in Israel ganz schlimm, wenn Sie als Israel-Tourist mal ins Tal Hinnom runterlaufen. Da steht es ja immer wieder beschrieben, wie das die schlimmste Entartung war und wie das kommen kann, wenn man den Gott verlässt, der sich geoffenbart hat, der falsche Weg. Und er war jetzt in einer schrecklichen Klemme. Jetzt haben die Feinde ihn belagert. Und da steht auch noch, es ist im Chronikbuch, unheimliche Zahlen. 120.000 judäische Soldaten sind gefallen im Kampf. 200.000 Kriegsgefangene wurden weggeführt. Jetzt war die Lage für Juda wirklich bedrohlich. Ungeheure Zahlen der Opfer. Und jetzt hatten sie sich schon gelagert, die Feinde rund um Jerusalem. Jetzt müssen Sie mal wissen, Jerusalem war ein kleines Örtlein im Vergleich mit Babylon und so weiter. Und die Mauern, ob die halten. Und Jerusalem hat immer ein Problem gehabt, wenn eine Belagerung war. Ganz klar, das Wasser. Auf dem Berg gibt es keine Quellen, das Wasser ist unten. Die Israel-Touristen, wenn sie nicht darauf hingewiesen werden von ihrem Guide, da unten ist der Gihon, der ist unten und unten können die Feinde die Wasserleitung besetzen. Und dann haben die oben kein Wasser mehr. Die sind ja durch einen Schacht runtergestiegen, den Hiskia gebaut hat. Da steht, der König ist in seiner großen Sorge bei der Belagerung der Ahas hinausgegangen und hat die Wasserleitung inspiziert und draußen geguckt, ob die Mauern noch halten, ob er dem Feind entgegentreten kann. Und so ist das. Sie wissen, wenn wir in letzter Verzweiflung sind, wie geht das wohl aus? Hält das alles, was wir entgegensetzen können? Und da tritt der Jesaja ihm entgegen und sagt, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Ha, das geht doch gar nicht. Mensch, was sagst du für fromme Sprüche? Das hilft mir doch jetzt nicht. Die Feinde sind da, aber dann sagt der Jesaja, da sind doch nur zwei Brandscheide, Holzstücke aus dem Feuer rausgerissen, die nur noch rauchen. Du brauchst dich doch vor dem Rätsinn und den Aramäern und den Remalia doch nicht Angst haben. Gott ist doch Herr. Jetzt wissen Sie, wie das ist, Gottes Wort zu glauben. In solchen bedrängten Situationen. Wie kann man denn das? Ha, ich sehe doch die Macht der feindlichen Heere. Die haben doch alles in ihrer Hand. Und er kann ja gar nichts mehr entgegensetzen. Und dann sagt der Jesaja noch, weil die Vers 5, gucken Sie in Ihrer Bibel, ist toll, weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, und weil sie beschlossen haben, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeals. So spricht der Herr. Ist das denn wahr, was das Wort Gottes sagt? Und Sie wissen, das ist wahr. Gott kann es nicht gereuen. Sein Wort ist wahr und trüget nicht. Auf das Wort Gottes können Sie sich felsenfest verlassen. Es gibt nichts in der Welt, auf das Sie sich so verlassen können. Auf Menschenwort nie. Aber Gottes Wort steht. Gott hat gesprochen und so geschieht's. Was er gesprochen hat, das erfüllt sich. Und der Jesaja sagt, so spricht der Herr. Es soll nicht geschehen und nicht so geschehen. Was ist die Frage? Kann sich so ein gottloser König aufs Wort Gottes wirklich verlassen? Tut er das? Unser Unglauben ist das größte Problem. Es soll nicht so geschehen. Und dann hat er noch ein schönes Wort angefügt und hat gesagt, so wie der in Samaria herrscht und der andere in Damaskus, dort sollen sie sein, aber nicht hier. Das hat Gott bestimmt. Und dann sagt er so schön, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Jetzt können Sie gar Hebräisch, wie der Rainer Wörz. Im Hebräischen ist das nämlich ganz wunderbar, das reimt sich. Und der Martin Luther hat es in seiner alten Sprache so gesagt, gläubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Da war das schon getan. Martin Buber hat es auch versucht zu übersetzen, der große jüdische Gelehrte, hat gesagt, wenn ihr nicht vertraut, dann seid ihr nicht betreut. Aber uns geht es ja nicht um das Wortspiel. Du kannst dich in dem lebendigen Gott bergen und ich will es Ihnen heute Morgen sagen, in all den Ängsten, die Sie heute Morgen bewegen. Ich weiß, Sie halten es kaum mehr aus. Ihre Beine beben auch, wie die Bäume beben im Wind. Ihr Atem geht stoßweise, wenn Sie an die Bedrohungen Ihres Lebens denken. Und der Jesaja sagt, aber der Herr ist Gott im Himmel, dem kannst du absolut vertrauen. Der kümmert sich um dich und der sorgt für dich. Er kennt all deine Not und du bist in seiner Hand geborgen und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn du nicht vertraust, bist du nicht betreut. Halt dich an dieses Wort Gottes. Dann bist du so geborgen in allen deinen Nöten. Jetzt die Preisfrage, was hat denn der Ahas gemacht? Der Ahas hat dieses Wort Gottes verworfen. So wie es wir auch gerne tun. Ha, wer weiß, was habe ich denn am Wort Gottes? Es kommt uns immer so vor, kann man sich denn aufs Wort Gottes wirklich verlassen? Das Tolle ist ja, dass unser Glaube dieses Pfand hat. Unser Glaube ruht auf den Zusagen Gottes. Unser Glaube hat ja nur da Wert, wir verlassen uns auf die Zusage. Du hast gesagt und darauf wagt. Mein Herz ist froh und unverzagen, lässt sich gar nicht trauen. Unser Glaube ruht nicht auf irgendwelchen Gedanken. Er ruht auf den Zusagen des Wortes Gottes. Und darum sind wir so gewiss. Aber wir wissen, wie das selber uns eine Versuchung ist. Kann man sich auf das Wort Gottes wirklich so real verlassen? Ja, dann kann sich drauf verlassen. Und das ganz Schlimme ist es, wenn ich dort meine Zweifel habe, sage, na ja, ich mach lieber meine Sachen. Und jetzt wissen Sie, was die Ungläubigen sagen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Pfeifendeckel, das stimmt doch gar nicht. Wenn ich mich selber versorge, komme ich ins Unglück. Wenn ich auf meine eigenen Worte gehe, hat der Ahas gemacht. Und der Ahas hat mit seinen großen Beamten beratschlagt, das ist eine tolle Geschichte eigentlich, aber man sieht den Unglauben seines eigenen Lebens plötzlich bei dem Ahas. Und er hat eine ganz kluge Idee gehabt, genial, super Idee. Er hat nämlich gesagt, 2. Könige 16 steht das alles, wir nehmen den ganzen Tempelschatz, aha, er plündert den Tempel, das Gotteshaus, da war viel Gold drin. Lässt runterreißen, mit dem Schraubenzieher runtermachen, in den Sack werfen. Und dann nimmt er noch seinen Thronschatz. Jetzt kommt die geniale Idee. Und holt die Assyrer zu Hilfe. Die Assyrer, die sind ja da unten im Zweistromland, die Nachfolger der Babylonier. Eine fremde Weltmacht. Und hat gesagt, wir wollen euch gerne gehören. Wir geben unsere Souveränität als Volk preis. Wir schließen uns euch Assyrern an, wenn ihr uns nur aus dieser Kriegsnot befreit. Die Assyrer haben sich das nicht zweimal sagen lassen. Einmal war die Bezahlung super, mit dem Thronschatz und mit dem Tempelschatz. Und die haben ihre Heere gerüstet und haben das Nordreich Israel zerschlagen und auch die Syrer. Aber zu einem weiteren Preis, da hat der Ahas gar nicht dran gedacht. Die Assyrer haben damals gesagt, eins verlangen wir, du musst unseren Götzentempel im Tempel von Jerusalem aufstellen lassen. War damals immer so. Darum ist es so gewesen. Es ist ganz genau beschrieben, wie er den Priester mitgenommen hat nach Damaskus. Da stand nämlich schon so ein heiliger Dämonenkult, der aufgerissen, so ein Altar. Nimm dir die Maße und nach diesen Maßen baust du auch im Tempel von Jerusalem auch so ein Götzenaltar von den Assyrern auf. Zum Zeichen, dass die hier das Sagen haben. Erschütternd. Was in Israel eingerissen ist. Ein Mensch hat versucht, sich mit eigenen Mitteln, mit den Tricks dieser Welt zu befreien und zu überleben. Und dann muss er Gott verleugnen und Gott loslassen. Das ist erschütternd, was hier drin steht. Und darum ist das Untergang. Der Ahas war ganz glücklich und hat gesagt, hat doch funktioniert. Wir haben diese Gefahr beseitigt. Ja, kurzfristig, das gibt's immer so. Bei allen unseren Sünden, die wir machen, kurzfristig meinen wir, jetzt haben wir es gelöst mit einer Notlüge oder mit einem krummen Weg und dann sind wir erst recht vom Regen in die Traufe gekommen. Nein, es gibt keinen, mit faulen Mitteln kann man nicht in dieser Welt bestehen. Man kommt um. Und deshalb wollen wir noch einmal den Weg ansehen. Die Geschichte ist für uns da nicht zu Ende, sondern wir wollen lernen von dem Wort von Jesaja. Der sagt, halt mal, in den Sackgassen auf den lebendigen Gott vertrauen. In den ausweglosen Stunden deines Lebens auf den lebendigen Gott vertrauen. So spricht der Herr. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn du ihm vertraust, und das ist jetzt wieder für uns heute in der Vorbereitung dieser Weihnachtswoche, auch in diesem Hören auf sein Wort, ein ganz wichtiges Wort auch für das zurückliegende Jahr 2012, für das neue Jahr 2013. Einige unter uns, die haben schon ganz schwierige Arzttermine, wo es um Leben und Tod geht. Nein, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Du kannst dich nur im lebendigen Gott bergen. Alles andere ist es nicht. Du brauchst nichts anderes. Diese beiden Brandscheide, die bringen kein Feuer mehr. Die können dir nicht schaden, sondern der Herr ist da. Und genauso hat Jesus gesprochen. Wissen Sie noch, im Sturm auf dem Meer, schweige und verstumme. Ist das wirklich wahr, dass Jesus auch meine Sackgassensituationen und meine Ängste in der Hand, natürlich, so wie er gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Dieses fürchte dich nicht, das hat bei uns keine Wirkung. Aber wenn Jesus das sagt, der Herr, dem die Welt gehört, er sagt, fürchte dich nicht. Sie haben es doch in Ihrem ganzen Leben rückwirkend erlebt, wie der Herr Sie hindurchgeführt hat in so vielen ausweglosen Situationen. Und Sie haben nur noch staunen können, wie. Und wie ein Spuk war es vorbei. Eigentlich müsste man sich ja richtig ein Tagebuch führen. Wie oft wir gesagt haben, jetzt ist aus. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und wie das überhaupt noch gehen soll. Und wie die Angst uns überfallen hat. Und wie wir bebten, wie die Bäume beben im Wind. Und dann war der Herr da und sagt, Friede sei mit euch. Ich bin doch da. Und leg doch deine Nerven, deine gereizten Nerven in meine Hand und vertraue mir. Und das Wunderbare ist, dass sogar Gott dies einem gottlosen, sündigen, ungehorsamen König anbietet und sagt, du darfst mir vertrauen. So groß ist die Güte Gottes und deshalb gilt sie dir und mir in allen Bedrängnissen deines Lebens. Vertrau ihm einfach an. Er ist voller Liebe und voller Güte. Ist kein rachender Herr, sondern der will immer noch dich retten und herausführen aus der Bedrängnis. Ein barmherziger Gott, der dem sündigen Menschen nachgeht und uns sucht. Und das mit dem Glauben und Vertrauen, das ist so schön. Das hat der Ludwig Nommensen, der große Missionar, gesagt. Mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Ganz real. Er ist da. Aber es hängt an einem dünnen Faden. Und was ist der dünne Faden? Glaubt ihr nicht, so bleibt er nicht. Ob du ihm jetzt vertraust in deiner bedrängenden Situation. In diesen Augenblicken überlegt man sich ja, lügt mich Gott nicht an, will er mich nicht reinlegen? Das ist auch schon so gedacht. Es gibt doch nur einen Weg, den ich mir so ausgedacht habe. Nein, nein, lass ihn mal machen. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Also lass doch mal den Herrn machen. Leg's doch in seine Hand. Und das ist der Knackpunkt. Traue ihm das zu. Und seine Zusage ist so eindeutig, die ist so wahr und so gewiss. Und das hat er dir so zugesagt. In dieser Situation glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nicht. Das liegt an dir jetzt. Willst du dich diesem Herrn anvertrauen? Wir haben das ja so gern. Sie kennen diese Postkarte, wo dieser Kinderkopf in der großen Hand drin liegt. So, ich lege mich, Herr, in deine starke Hand und lass dich machen. Und das ist so wichtig, dass wir ihm vertrauen dürfen, wenn das sogar ein, ich nenne es mal so, Sie wissen, was ein Champion ist, ein Weltmeister der Gottlosigkeit. Der Ahas hat einen Rekord aufgestellt an Bosheit und Gott gibt ihm immer noch die Chance. Ich lass dich doch retten von mir. Ist doch wunderbar. Wie viel mehr gilt das für uns? Dass wir sagen, Herr, ich will doch dir vertrauen und will nur dir gehören. Da muss man immer aufpassen, das Wort Vertrauen hat ja immer noch, bei uns in der deutschen Sprache ist das nicht mehr drin, aber im Urtext ist es ganz klar, Vertrauen heißt gehorchen. Also ich war so fasziniert von der Biografie von dem Dietrich Bonhoeffer. Jeder, der auch noch einmal die Zeitgeschichte des Dritten Reiches erleben will, auch des Widerstands gegen Hitler, wie das für Bonhoeffer so wichtig war, wie er den Weg mit Jesus gefunden hat und wie er sein Buch von der Jesus-Nachfolge geschrieben hat, das ja eines der wertvollsten Bücher ist, die es überhaupt gibt, von Bonhoeffer Nachfolge, wo er sagt, nur der Gehorsame glaubt und der Glaubende gehorcht. Das heißt jetzt, dass du in deinem Leben bloß noch bei Jesus bleibst und dich von ihm bestimmen lässt. Sonst hast du ja den Segen nicht. Sonst geht das wie dem Ahas. Der meint zu tricksen und selber Wege zu suchen und dabei ist alles verloren. Er hat Juda in die Gefangenschaft von Assur geführt. Das war das Allerschlimmste. Das Gottesvolk untersteht plötzlich den Götzenmächten. Bloß um sich kurzfristig zu retten. Und darum ist das so wichtig, das Vertrauen und das Gehorchen und bei dem Glauben zu bleiben, im Gehorsam. Und deshalb ist so wichtig, wem kann ich vertrauen? Ich habe es gestern Abend schon gesagt, das, was mein Bruder mir wieder sagt. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Wem vertraust du? Vertraust du den Ärzten? Ja doch, man kann ein ganzes Stück weit den Ärzten vertrauen, aber absolut vertrauen kann man ihnen ja nicht. Können sie es wirklich? Vertraust du den Politikern? Euro? Wem vertraust du? Die Leute haben auch längst das Vertrauen in die kirchlichen Organisationen verloren. Deshalb müssen Sie ganz aufpassen, wenn Sie ein Gespräch führen. Die Leute sagen, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Als meine Mutter starb, der Pfarrer hat mich nur mit dem Anrufbeantworter bedient und hat nie einen Besuch bei mir gemacht und das war alles so herzlos. Die Leute haben so schlechte Erfahrungen auch mit den Christen gemacht. Aber du darfst Jesus vertrauen. Und das ist interessant, dass der Name Jesus in dem Leben der meisten gottlosen Leute noch eine ganz große Bedeutung hat. Und dann sagt, du darfst ihm vertrauen, der will sich dir schenken in diesem Weihnachtsland. Der kennt deine Not, der hat gelitten, der kann mitfühlen mit dir. Aber es ist größer als alles, was dich bedrängt. Du darfst dich ihm anvertrauen. War so schön, gestern Abend kam einer zu mir und hat gesagt, ich war lang Allianzvertreter und habe Lebensversicherungen verkauft. Aber jetzt gehe ich immer zu den Leuten und sage, ich vertreibe jetzt eine Lebensversicherung, die kostet gar nichts. Und sage, was ist denn das? Ich sage, dass du dich bei Jesus in deinem Leben versichern kannst, dass die absolute Geborgenheit, und die ist noch besser als die Allianz. Bei der Allianz gibt es ja inzwischen manche Risse. Also, gell, ist doch toll. Eine Lebensversicherung, auch überlegt, eine Lebensversicherung, die, aber für uns einmal. Du bist dort drin geborgen, und zwar todsicher. Todsicher, gibt sowas überhaupt? Todsicher. Kein Motorradfahrerhelm kann das. Auch wenn da drauf steht, der ist ganz toll, feuerfest und was willst du, wasserfest und so. Aber todsicher macht er niemand, wenn einer gegen Laster knallt. Aber das ist so herrlich, dass diese Versicherung, die dir Jesus in seinem Wort gibt, und darum ist das für uns so herrlich, in diesem Wort kannst du dich bergen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht vertraut, so seid ihr nicht betreut. Was ist das herrlich? Unser ganzes Leben zusammengefasst. Jetzt ist die Frage, willst du es? Dann hast du es. Willst du es nicht? Dann hast du eben nichts. Jetzt hat der Jesaja gesagt, Gott gibt dir auch gern noch einen Beweis, ein Zeichen. Das ist ja für uns etwas Komisches. Wir Leute, wir sind so im Zweifel drin. Wir haben auch so schlechte Erfahrungen gemacht. Als Kind, ich war der Fünfte bei den Geschwistern und immer wenn es ist, die Große durft mit, dann hat sie gesagt, ihr Kleine durft mit, wenn es Hundle gehängt wird. Ich habe immer als Kind darauf gewartet, wenn es Hundle gehängt wird. Ja, Mutter, was ist für eine Situation, wo es sein wird? Sie kennen vielleicht den Spruch gar nicht. Es gibt ja alle verrückte Sprüche, die man hat, wo man die Menschen, und als Kind hat man schon gelernt, du kannst sie auf das Wort nicht verlassen. Haben wir schon, was tut man oft, die Kinder schon abspeisen mit Vertröstungen, die Lumpenzeug sind. Aber das Schlimme ist, dass wir bei Gott plötzlich ein Zeichen wollen. Selbst der Gideon wollte ein Zeichen haben, als Gott ihn berufen hat, und hat er sich was Tolles ausgedacht. Dass nachts der Tau fällt und alles nass ist, bloß sein Vorleger vor der Haustür bleibt trocken. Und dann hat er gesagt, ja, das ist natürlich möglich, jetzt machen wir es umgekehrt, dass nur die Matte nass ist und drumherum ist alles trocken. Und Gott hat es auch gemacht. Aber ein Zeichen kann uns nie zum Glauben führen. Und das ist jetzt ganz wichtig, auch die tollsten Wunder, die Sie erleben. Die größten Wunder, sie helfen Ihnen nicht über die nächste Bedrohung Ihres Lebens hinweg. Ja, damals hat Gott mir aus der Krankheit geholfen, aber was ist jetzt? Das Zeichen hat immer nur eine ganz begrenzte Bedeutung. Aber Gott ist so bereit, er hat uns ja viele Zeichen gegeben. Heute Morgen, was sind das Zeichen der Güte Gottes, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, und Herz, Hände und Füße, Zunge und Lippenring. Wir haben da so viele Zeichen der Güte Gottes. Wir leben in einem Frieden. Das deutsche Volk hat es noch nie gehabt, so viele Jahre im Frieden. Wir haben so viel Güte und alles. Und der Euro ist immer noch ein bisschen was wert, trotz allem. Und so, also ist das Zeichen der Güte Gottes. Ist auch alles, was uns der Herr schenkt, und die Rente ist immer noch da. Das ist ein Wunder. Verstehen Sie, es sind so viele Zeichen der Güte Gottes. Eigentlich müsste ja schon alles längst aus sein. Wenn es nach unserem Leben ging, hätte ja Gott uns schon längst vernichten müssen. Auf unsere Taten hin, auf unsere Bosheiten. Das ist alles Güte Gottes. Und Sie können sich nur bergen, nicht in den Zeichen. Das ist ganz wichtig, dass uns die Zeichen und Wunder heute so wichtig geworden sind. Das ist ein Fluch, der über der Christenheit liegt. Dass wir Zeichen suchen, Wunderzeichen suchen und nicht das Wort Gottes sagen. Was willst du denn mehr haben, als ist Gott für uns? Wer will denn gegen uns sein? Er hat seinen Sohn für uns dahingegeben. Niemand kann dich aus der Hand von Jesus reißen. Und das ist in der Christenheit, auch in der evangelikalen Christenheit, nicht mehr richtig im Lot. Aufpassen. Das ist das Einzige, woran ich mich halten kann, im Leben und im Sterben. Der gekreuzigte Jesus, mein Heiland, der mich erkauft hat und dem ich gehöre, worauf kann man sich absolut verlassen? Der Ahas war schon ein Fuchs, ein durchtriebener Kerl. Er hat dann ganz fromm gesprochen und hat gesagt, ich will doch Gott nicht herausfordern, ich will mir kein Zeichen wünschen. Er hat noch gewusst, dass das etwas Frivoles ist, wenn man Gott ein Zeichen fordert, wie wenn man Gott nicht trauen könnte. Der Jesaja hat gesagt, du kannst dir ein Zeichen suchen, droben im Himmel oder unten in der Erde. Es ging ja mal so weit, dass der Mond rückwärts ging und Sonne im Tale Ayalon. Gott kann Zeichen geben, da staunen wir nur, das wissen Sie auch in Ihrem Leben. Aber unser Glaube ruht nicht auf den Zeichen Gottes und Gott hat es ja gar nicht nötig, weil sein Wort nicht gebrochen werden kann. Es ist absolut gültig. Und dann sagt Jesaja, gut, du tust so fromm, Ahas, obwohl er doch ein liederliches Leben geführt hat. Jetzt wird Gott dir ein Zeichen geben und dieses Zeichen heißt Immanuel, heißt Gott mit uns. Und dieses Zeichen ist, die Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Ich war bei einer Bibelwoche im Fränkischen unterwegs und habe über diesen Abschnitt gesprochen. Und da kam nachher ein Mann zu mir und sagte, wissen Sie, ich habe Theologie studiert. Das stimmt doch gar nicht. Das war doch sicher bei dem Jesaja ein Ereignis der damaligen Zeit. Mag ja noch sein. Aus dem Zusammenhang hat er einiges Theologische dort erklärt. Aber das kann ja gar nicht auf Jesus gemünzt sein. Doch, der Engel sagt zum Josef, Matthäus 1, dort, wenn die Maria gebiert, wird das erfüllt werden, was bei Jesaja schon angekündigt war. Das Zeichen, dass der ungläubige König Ahas verworfen hat, die Jungfrau, die das Kind gebiert. Jetzt ist Theologen immer wieder wichtig, dass sie sagen, das hebräische Wort könnte auch, müsste nicht unbedingt eine Jungfrau meinen, könnte auch eine junge Frau bedeuten. Sehen Sie, so macht die Theologie ihre Hexenküche. Aber Maria war eine Jungfrau. Spielt doch gar keine Rolle. Aber die Maria war eine Jungfrau. Und das hat Gott so gewollt. Und für uns ist es das allergrößte Zeichen, Jesus. Nicht mal bloß die Geburt, die ist für uns auch schon schön in unseren Weihnachtsliedern besungen. Aber darum spielt sie so eine Rolle. Das Allerherrlichste, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in dieser Welt. Als dieses große Zeichen, und das ist das letzte Zeichen, das der Herr gibt, dass man ihm absolut vertrauen kann. Und darum ist es so wichtig, dass ich keine faulen Kompromisse mache, dass ich nicht trickse. Sondern dass ich weiß, Herr, dir vertraue ich mich an. Und ich weiß es, es sind ausweglose Situationen, in denen sie drinstehen. Und da bleibt nur noch die Freude, Jesus ist da und ich gehöre ihm. Und ich lege meine Nerven in seine Hand und sage, Herr, jetzt führ du es hinaus. Heute Morgen bei der Losung hat ja Andreas Schäfer den Vers gelesen von Paul Fleming, der im Erzgebirge geboren ist, in Hartenstein. 400. Geburtstag hat er jetzt gehabt. Da wurde ich extra eingeladen, durfte einen Gottesdienst halten. War ein großes Fest in dem Ort Hartenstein. Aber was mich immer wieder fasziniert, wie so einzelne glaubende Leute das gemacht haben. Doch Paul Fleming war ein genialer Dichter des Barock, auch im Weltlichen eine ganz große Bedeutung. Wurde nur 30 Jahre alt. Mensch, ich bin 74. Er war 30 Jahre alt. Und wissen Sie, was der gesagt hat in seinem Sterben? Ich habe satt gelebt. Ich habe alles gehabt. Dankbar und erfüllt. Wir sind immer noch so unerfüllt. Wir meinen, es fehlt noch viel. Aber es war ihm so arg wichtig, seinem Gott treu zu sein. Er war Arzt und ist als Truchsess auf eine große Reise gegangen in einer Delegation nach Isfahan. Nach Persien, mitten im 30-jährigen Krieg. Da hat irgend so ein deutscher Herrscher gemeint, da könnt ihr noch Unterstützung und Hilfe bekommen. 3 Jahre waren sie unterwegs. Und was die erlebt haben, Seesturm, so in der Ostsee ist das erste Schiff untergegangen. Nachher auf dem Kaspisee ist er nur noch gerettet worden, hat sich an ein Fass hingehängt, von Räubern überfallen. Unheimliches erlebt. Der hat das schöne Volkslied gedichtet, ein getreues Herz zu wissen. Für sein Elsken, das war sein Schätzlein, das er geliebt hat, bevor er auf die Reise ging, das getreue Herz. Und wie er heimkam, war das getreue Herz mit einem anderen Mann verheiratet. Er hat gewusst, die Treue der Menschen zählt nicht. Er wurde gar nicht bitter. An der Pest ist er gestorben in Hamburg. Auf der Durchreise. Er wollte eigentlich in den ersten Platz gehen, wo er Arzt wird. Hat noch gar nichts im Beruf wirken können. Aber er hat dieses herrliche Lied gedichtet. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten. Kannst du das nachsprechen? Und dann musst du ein Lied aufschlagen und dann mal lesen. So sei nun Seele seine und traue dem alleine, der dich geschaffen. Das ist ein Reiselied. Es gibt sonst gar keine Reiselieder. Bin ich in wilder Wüste, dann bin ich doch bei Christe und Christus ist bei mir. Ich kann in allen Lagen mich bedingungslos ihm verlassen. Er ist absolut getreu. Ein getreues Herz, das gibt's nur bei Jesus. Das getreue Herz, dem man sich absolut verlassen kann. Leider bei Menschen nicht, außer bei meiner Frau noch. Da gibt's auch noch getreues Herz. Aber sonst ist es sehr, sehr rar geworden. Vielleicht könnte ich auch noch sagen. Aber wissen Sie, das Schönste ist, dass er das entdeckt hat. Und die meisten Menschen entdecken das nie über all dem Können und Wissen ihres Lebens. So herrlich, ich darf ihm, diesem lebendigen Gott, vertrauen. Und dann wird einem das nochmal ganz wunderbar wertvoll, auch so ein Zeugnis des Glaubens. Und dass wir nochmal wissen, das ist überall durch Jesus so bezeugt, ist Gott für uns, wer soll jetzt noch gegen uns sein? Gott hat seinen Sohn für mich dargegeben. Darum darf ich das wissen, wenn ich auch nichts mehr fühle von seiner Macht. Wenn ich nichts mehr spüre, sein Wort gilt. Und ich darf ihm vertrauen. Das Herrliche, das ist der Sieg des Glaubens, der die Welt überwindet. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Auch die Welt mit allen ihren Bedrohungen und ihren Freuden. Und das ist so herrlich, dass das auch in unseren Liedern zum Ausdruck kommt, in diesen Weihnachtsliedern. Und denken Sie immer wieder dran, es geht jetzt um die Geborgenheit in den Ängsten meines Lebens, dass ich meinem Herrn absolut vertrauen kann. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, das ist gut, dass du alles weißt, was auch uns bedrängt. Und ganz konkret denken wir jetzt an ganz schlimme Dinge, vor denen wir so Angst haben. Herr, wir sind so froh, dass du alles schon gelöst hast. Du hast deinen Plan, auch mit uns. Herr, behalte uns nur unter deiner Führung. Wir dürfen dich auch bitten, dass du auch die Umstände unseres Sterbens jetzt schon ordnest. Wir können es nicht mit unseren Sorgen. Du machst das alles richtig. Wir freuen uns, dass wir so eine wunderbare Zukunft haben bei dir in der Herrlichkeit. Und dann wollen wir diese Tage nur benutzen im Danken und im Loben und im Glauben. Bei dir bleiben und uns daran freuen, wie du uns hindurchführst. Danke dir auch für alle Zeugen des Glaubens, die uns das zeigen, wie wir mit dir sicher durch diese Welt gehen können. Herr, verzeih uns unseren Unglauben, auch unseren Ungehorsam, auch unser Murren, auch unser Klagen. Herr, vergib uns diese Schuld, dass wir wieder ganz ungetrübt mit dir zusammen sein können, in großem Vertrauen und in großer Freude. Danke, Herr. Amen.